Ja, heute und in den nächsten Wochen wollen wir uns ein bisschen mit Grundbegriffen unseres Glaubens beschäftigen. Es ist doch wichtig, dass wir für uns und dass wir auch für unsere Mitmenschen sprachfähig bleiben. Und es ist in etwa ähnlich wie folgende Situation. In meinem ersten Studienjahr, da habe ich erlebt, dass das mit der Sprachfähigkeit und mit den Wörtern gar nicht so leicht ist, die wir immer inhaltlich füllen. Wir hatten einen Dozenten auf Krishona in der ersten Stunde. Da hatte ich den Eindruck, der hat wahrscheinlich so eine Handvoll Fremdwörter und wirft die einfach mal über sein Skript und dann ging er damit in den Unterricht. Und ich als Krankenpfleger einfacher saß dann in dem Unterricht und habe nicht viel verstanden. Und dann kamen eben auch noch Begriffe wie Pietismus zum Beispiel, die man eigentlich kennt, die man sogar landläufig benutzt. Aber mal zu überlegen, was ist es eigentlich genau? Und da bin ich echt ins Schwimmen gekommen in diesem Unterricht. Und so habe ich angefangen zu überlegen, was ich machen kann. Und dann saß ich eines Tages bei uns in so einem kleinen Verkaufsdingens, wo man Bücher kaufen konnte. Und da habe ich das Buch Fachwörterbuch Theologie gefunden. Miriam, ich kann es mal durchgehen. Nein. Genau, Fachwörterbuch Theologie. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, während dem Unterricht anzufangen nachzuschlagen, was heißt denn jetzt Pietismus, was heißt Hedonismus oder was heißt eben empirisch oder so Sachen, einfach nachzuschlagen. Und ich hab plötzlich gemerkt, der Unterricht wurde verständlich. Man hätte es vielleicht auch gleich verständlich sagen können, aber das ist ja ein anderes Thema. Und ich habe gemerkt, es ist wichtig, dass wir eben sprachfähig sind, wenn wir die Wörter, die wir benutzen oder die im Alltag um uns herum sind, dass wir die auch eben füllen können. Und so habe ich dann überlegt, dass das mit dem Glauben ja manchmal ähnlich ist, dass wir Wörter benutzen und gar nicht so genau wissen, was das eigentlich beinhaltet. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, ich mache mal ein paar Sonntage Grundbegriffe des Glaubens. Das ist dieses Buch, das habe ich so ein bisschen, an dem orientiere ich mich. Und da wollen wir uns heute mit dem Thema Freiheit beschäftigen. Andere Themen werden dann sein, eben Reich Gottes, Schöpfung. Hier gibt es auch noch Gebet, Miriam. Das hatte ich auch überlegt, aber wenn das jetzt dann da ist, schauen wir mal. Also, und da wollen wir uns beschäftigen die nächste Zeit. Heute das Thema Freiheit. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist und dass du auch bei allen bist, die nicht hier sein können. Wir haben auch gerade noch von Rosemarie gehört, dass es ihr letzte Woche nicht gut ging und dass sie morgen in die Klinik geht. Auch da wollen wir dich bitten, dass du ihr nahe bist und sie begleitest. Aber danke, dass du bei allen bist, die jetzt an dich denken und dass du bei allen bist, die dich kennen und dass du bei vielen bist, die dich sogar gar nicht kennen. Und das wollen wir dich bitten, dass Menschen dadurch einfach auch dich kennenlernen, dass Menschen auch heute dich kennenlernen. Und wir wollen dich bitten, dass wir dich noch mehr kennenlernen, dass du uns begegnest durch dein Wort, dass du uns begegnest durch das, was du uns heute sagen möchtest. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr denkt, wenn ihr den Begriff Freiheit hört. Wie ich das gelesen habe, da ist mir zuallererst mal ein Begriff eingefallen oder einem Mann eingefallen, der hat ein Lied gesungen zum Thema Westernhagen, Freiheit. Da heißt es im Lied, dass die Freiheit fehlt, dass die Freiheit abbestellt wurde. Aber ganz ehrlich, ich habe mir dann gedacht, den Text höre ich mir mal an, vielleicht kann man ihn ja in der Predigt nutzen, aber ich habe ihn nicht verstanden. Also weil das war irgendwie ein paar Worte irgendwie zusammengefügt, gedacht, ist vielleicht eher als Einstieg gedacht, aber nicht mehr. Dann habe ich weitergedacht, Freiheit. Da habe ich an Menschen gedacht, die sind eingesperrt. Manche sogar, weil sie Christus kennen oder weil sie Christus bezeugt haben. Die haben keine Freiheit. Oder wir kennen die Menschen, die aus ihrem Heimatland geflohen sind, weil ihre Freiheit dort in Gefahr war. Sie kommen zu uns, weil sie merken, allein in unserem Grundrecht ist das Thema Freiheit verankert. Persönliche Freiheitsrechte gibt es dort, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Berufsfreiheit und vieles mehr. Da ist der Begriff ganz schön präsent. Und dann kommen die Menschen zu uns, weil sie merken, das haben sie zu Hause nicht. Und kommen zu uns, laufen durch Europa oder setzen sich auf kleine Schiffe, um eben in Deutschland in Freiheit neu beginnen zu können. Und dann gibt es noch etwas, was über Freiheit spricht. Das ist die Werbung. Und dazu habe ich mal eine mitgebracht. Handytarif und Freiheit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gedacht, da prallen ja Dimensionen aufeinander. Eigentlich sind ja Handys etwas, die eigentlich manchmal die Freiheit sehr einschränken. Und der Kommentar oder manche Kommentare auf diesen Text waren, es ist doch keine Freiheit, wenn man die ganze Zeit aufs Handy starrt oder man blind auf sein Navi vertraut. Freiheit ist, wenn man irgendwo in der Weltgeschichte rumirrt. Ohne Punkt, Punkt, Punkt. Ohne, die Welt wird immer dümmer und kranker. Man wird die ganze Zeit überwacht, ausspioniert und noch vieles mehr. Das ist doch nur krank, schreibt einer. Und der andere sagt, ich bin also nicht frei, weil ich ständig das Telefon in der Hand habe und mich doch mit anderen Menschen beschäftige. Erschreckend, diese Werbung. Das sind so ein paar Emotionen, wo ich dachte, ja, Handytarif und Freiheit, das sind vielleicht tatsächlich zwei Paar Schuhe. Dann habe ich nachgeguckt, was steht denn unter Wikipedia. Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auszuwählen und entscheiden zu können. Der Begriff benennt in Philosophie, Theologie und Recht der Moderne allgemein einen Zustand der Autonomie eines Subjektes. Dann habe ich gedacht, gut, dann gucken wir mal, was unter Autonomie steht, weil man das ja auch nicht versteht. Und dann steht dann Eigengesetzlichkeit und Selbstgesetzgebung. Dachte ich, da wird das schon deutlicher. Selbstgesetzgebung, Selbstbestimmung. Ich an erster Stelle. Manche Menschen denken, heißen, oder manche nennen dieses Denken eben auch Egoismus. Das ist das, was Freiheit sein soll. Und wenn ich auf die Entwicklung vergangener Jahrzehnte schaue, dann ist es tatsächlich etwas, was zunimmt, der Egoismus. Freiheit ist das Versprechen unserer modernen Zeit und kein Begriff hat so viel Hoffnung, Erwartung, Zuversicht und Veränderung ausgelöst, aber eben zugleich auch Ängste, Anmaßung, Zerstörung und Überforderung. Freiheit ist ein grundlegendes Wort unseres Denkens, so wie wir es in der Werbung eben gesehen haben. Und da gibt es nicht nur die eine Handywerbung, die damit wirbt, sondern es gibt auch noch andere. Und es ist eigentlich etwas, was eben unfrei macht. Und Freiheit als Lebensgefühl sagt uns aber, dass wir unser Leben selbst gestalten sollen und auch dürfen. Und in den letzten Jahrzehnten sind die persönlichen Freiheitsspielräume in unserem Land immer mehr gewachsen. Allgemeinverbindliche Anschauungen, Traditionen, die treten immer mehr zurück. Es gibt wenig feste Vorgaben und Maßstäbe für das, was Einzelne tun sollen oder eben lassen sollen. Und die Optionen, was wir tun können, die werden immer mehr. Und das führt dazu, dass es immer mehr Menschen gibt, die sind überfordert damit. Die haben Schwierigkeiten mit dieser ganzen Entwicklung, Entscheidungen zu treffen. Und das alles, weil wir in einem Land leben, in der Freiheit herrscht. Und dann habe ich überlegt, wo liegt denn der Ursprung der Freiheit beziehungsweise der Unfreiheit? Die Bibel sagt uns, dass das entscheidende Hindernis der Freiheit nicht an unseren Umständen liegt, sondern letztlich im Menschen selber. Die Grundausrichtung meines Herzens entscheidet über meine Freiheit. Und aus diesem Grund ist das, was im Leben wirklich frei macht, eine Gottesbegegnung. Ist eine Gottesbegegnung das, was uns Freiheit eröffnet. Und damit ist eben nicht irgendein Gott gemeint, sondern unser Gott im Himmel, unser Vater im Himmel. Diese Begegnung mit ihm, die ist es, die letztlich frei macht. Und dann die Frage, wovon soll er uns denn befreien? Und um darauf eine Antwort zu bekommen, müssen wir einen Blick auf den Beginn der Menschheit schauen. Gott hat unsere Welt erschaffen und war mit dem, was er geleistet hat, zufrieden. Aber eins fehlte ihm noch. Im ersten Buch Mose, da lesen wir, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sei. Und Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und als Frau. Und im Vers 31, und Gott sah alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Ja, Gott sah die Menschen an und war begeistert. Es war gut, siehe, sehr gut. Das war die Ausgangssituation. Das war letztlich die perfekte Freiheit, die perfekte Situation. Gott hat Menschen geschaffen, die ihm ähneln. Menschen, mit denen er kommunizieren kann, mit denen er sprechen kann, mit denen er Gemeinschaft leben kann. Und Gemeinschaft wird auch deutlich. Später im Text heißt es, dass Gott durch den Garten umherging. Dass da schon der Sündenfall passiert ist, das wusste Gott, oder Gott wusste es wahrscheinlich schon. Aber so lief er wohl auch durch den Garten und hat Gemeinschaft gehabt mit den Menschen. Und ihr Lieben, da wäre ich gern dabei gewesen. Das ist ja eigentlich auch das, worauf wir zusteuern, wenn wir mal über Ewigkeit und Paradies nachdenken. Gemeinschaft mit ihm, wir sind versorgt und es wird schön. Das ist das, worauf wir zugehen. Und dann heißt es, Vers 15, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst von allen Bäumen im Garten, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Ja, Gott hat die Menschen erschaffen. Er hat sie in den Garten gesetzt und alles gegeben, was sie brauchten. Es fehlte ihnen an nichts. Und er hat ihnen auch zuallererst kein Verbot gegeben, sondern sie versorgt mit allem. Und dann kam die Einschränkung auch hinzu. Und ich habe mich schon ja auch mit diversen Menschen unterhalten, auch über dieses Thema. Und da gab es immer mal wieder auch die Frage, warum hat Gott das denn überhaupt gemacht? Warum hat er überhaupt diesen Baum da reingesetzt, hätte er doch lassen können, und dann hätte es den Sündenfall nie gegeben. Aber ich habe dann überlegt, was wäre das für eine Liebesbeziehung gewesen zwischen Gott und Mensch? Gott bastelt sich Menschen ja fast wie Marionetten. Das wäre ja wie in einer Zwangsehe. Da wird einem Mann eine Frau zugesprochen und dann wird verheiratet. Und was wissen sie dann über ihre Ehe? Sie können sich nicht sicher sein, ob mein Gegenüber mich eigentlich wirklich liebt, weil die Möglichkeit fehlt, dass diese Person auch hätte Nein sagen können. Wenn Christina, wie wir geheiratet haben, Christina und ich, wenn Christina Nein gesagt hätte, dann wären wir heute nicht verheiratet. Und dadurch, dass sie nicht Nein gesagt hat, weiß ich, dass sie diese Beziehung mit mir haben will. Und das fand ich gut. Und Gott hat gesagt, wenn ich die Menschen erschaffe, dann möchte ich gerne, dass sie freiwillig gerne bei mir sind in meiner Gegenwart. Und deswegen hat er auch diesen Baum da hineingesetzt. Gott wollte den Menschen als Gegenüber und er wollte freiwillig, dass die Menschen freiwillig zu ihm gehören. Gottes Gebot bzw. Auftrag war, die ihm als Geschenk anvertraute Freiheit zu bewahren. Und dieses Geschenk beinhaltet die Verheißung des Gelingens, aber auch die Verführung zum Misslingen. Und dann kam ja auch die listige Schlange, die das Gebot zuerst einmal genommen hat und umgedreht hat. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Die Schlange, die verführte den Menschen und dadurch haben sich die Menschen von Gott losgesagt. Die Sünde kam ins Leben des Menschen und hatte die Trennung war die Folge. Der Mensch hatte von seiner Freiheit Gebrauch gemacht und erlebt, dass Gott mit dem, was er sagt, nicht spaßt. Und weil so die Sünde ins Leben der Menschen gekommen ist, haben wir einen großen Teil unserer Freiheit eingebüßt. Denn dieser Zustand der Sünde und unser sündiges Handeln belastet unser Leben. Und die Frage ist, ob wir das merken oder nicht, aber es belastet uns. Und das Neue Testament zeigt uns einen Ausweg aus diesem Dilemma, einen Ausweg, der zur Freiheit führt. Matthäus 9, da lesen wir 9-13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause. Siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Jüngern, Zöllnern und Sündern? Stand da was Falsches? Also, Okay, ja, zu spät gedrückt. Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken, die bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Ja, die Geschichte, die handelt jetzt hier von einem Zöllner mit dem Namen Matthäus. Dieser Mann, der war Jude, aber durch seine Arbeit war er verhasst bei seinem Volk, bei seinen Glaubensbrüdern und er war nicht mehr gewollt. Sein Dienstort war Kapernaum und dort gab es eine römische Legion, eine Zollstation von Herodes Antipas, in der Matthäus arbeitete. Und es war damals so üblich, dass es Rom so verfügt hat, dass er einem Zollpächter eine Lizenz gab. Und dieser musste einen Festbetrag nach Rom zahlen. Das hatte zur Folge, dass Rom immer genügend Cash in der Tasche hatte. Dieser Zollpächter, der beauftragte dann einen Zöllner, und das waren meist Einheimische, und in unserem Fall war das Matthäus. Und dieser beauftragte einen Zöllner und legte die Zollgebühr meistens so hoch, dass er mehr rausbekommt, eben auch für die eigene Tasche. Und die Zöllner, die nahmen die Zollgebühren und am Ende noch mehr für sich. Und das ganze System ist darauf aufgebaut, dass jeder das nimmt, was er nehmen soll und immer noch ein bisschen mehr, damit am Ende jeder ein bisschen mehr Geld hat. Der Einzige, der keinen so schönen Smiley hat, das sind die, die den Zoll zahlen mussten. Jeder hatte sonst hier Geld. Und deswegen waren eben die Römer verhasst, na klar, aber auch die Juden, die für die Einheimischen, für die ausländischen gearbeitet haben. Und sie waren verhasst, sie haben sich mit dem Feind eingelassen. Durch diesen Kontakt wurden sie sogar unrein. Sie arbeiteten für die Besatzungsmacht, die sie unterdrückt haben. Und sie selber nahmen die Leute aus wie eine Weihnachtsgans. Letztlich war das ja wie Hochverrat. Vermutlich ging er auch nicht in den Tempel, denn da wollten sie den auch nicht haben. Also Zöllner gleich Sünder, auf einer Ebene gestellt wie Prostituierte, Verbrecher und Aussätzige. Und gerade dieser Mensch wird von Jesus ausgesucht. Dieses Aussuchen von Menschen durch einen Rabbi, das war damals nichts Ungewöhnliches. Das war eine übliche Taktik. Man konnte sogar stolz drauf sein, wenn ein Rabbi einen Menschen für gut erachtet hat und gesagt hat, jetzt bist du mit mir unterwegs, jetzt gehörst du in den Kreis meiner Jünger. Aber Zöllner? Zöllner? Da nimmt man doch keinen Zöllner auf. Aber Jesus tat es. Und der Satz, folge mir, ist von Jesus ein Befehl. Und er meint, folge mir nach. Und damit meint er nicht, wir gehen jetzt mal ein bisschen spazieren, sondern letztlich sagt Jesus zu ihm, du Matthäus, ich möchte, dass du mit mir gehst. Und du bist angenommen, so wie du bist. Du bist für wert geachtet. Ich kann dich brauchen. Du bist für mich eben wertvoll und gehst mit mir. Und Jesus durchbricht hier einen Teufelskreis, denn in den Augen der anderen Menschen waren eben die Zöllner nichts wert, nicht liebenswert, waren eben nicht fähig dazu, in einem Kreis eines Rabbis mitzulaufen. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass Menschen so über mich denken, so wie sie über den Zöllner dachten, dann würde ich wahrscheinlich tief traurig sein, depressiv. Ich wäre enttäuscht, mutlos. Und das Geld würde mich am Ende wahrscheinlich auch nicht glücklich machen. Und so einem Mann gibt Jesus hier einen Arbeitsvertrag. Und wenn man sich die anderen Jünger anschaut, dann überlege ich mir manchmal tatsächlich, was hatte denn Jesus für Kriterien? Da waren Zöllner, Fischer und vieles mehr. Alles Menschen nicht mit hochrangigen Berufen. Ohne Vorstellungsgespräch, ohne Lebenslauf, ohne Eignungstest. Jesus nimmt ihn völlig ungeprüft in den Kreis seiner Nachfolger. Folge mir nach. Das würde wir heute wahrscheinlich so nicht machen. Aber was hat die Geschichte denn mit Freiheit zu tun? In unserem Text wird hier gesprochen, dass der Zöllner eben ein Sünder ist. Und Sünde, was ist das? Heutzutage wird das oft nur noch als Schimpfwort gebraucht, elendiger Sünder oder Oder eben es wird verniedlicht, dass man sagt, huch, ich habe heute wieder gesündigt, ich habe zwei Stücke Schwarzwälder Kirschtorte gegessen. Aber Sünde ist eben noch viel, viel mehr. Da heißt es in Römer 5, Vers 12, durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind alle dem Tod ausgeliefert. Und das gilt auch heute noch. Sünder bzw. sündig sein ist nicht nur ein Vergehen, sondern es beschreibt hier einen Zustand. Wenn Adam am Anfang bei Gott war, so war er erst nach dem Sündenfall definitiv nicht mehr. Und das war ein harter Schlag. Vorher hatte er genug zu essen und zu trinken, er brauchte sich nichts, um nichts zu sorgen. Er hatte Gemeinschaft mit Gott höchstpersönlich. Er war bei seinem Vater, bei seinem Schöpfer in seiner Gegenwart. Er war bei dem, der ihn auch unglaublich liebte. Und nach dem Sündenfall musste er sich sein Brot hart erarbeiten, musste den Acker pflügen und mit Dorn und Disteln sich abmühlen. Seine Frau musste unter Schmerzen Kinder gebären und das war die Folge der Trennung von Gott. Ein Zustand, der bis heute eben anhält. Und Sünde bezeichnet auch die Situation, wenn wir göttliche Gebote übertreten. Meint zum Beispiel die 10 Gebote, die ja auch heute sogar die Grundlage noch bilden in unserem Rechtssystem. Sünde ist ein Zustand und Sünde und Sünde tun ist eben auch ein falsches Handeln. Und das gilt bis heute. Unser Zustand ist sündig und dadurch sind wir getrennt von Gott. Wir sind auch Sünder und sündigen immer wieder aufs Neue. Und das äußert sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Durch falsche, böse, unreine Gedanken, durch falsches Handeln, verletzende Dinge, die wir tun, die wir sagen, unseren Mitmenschen, unserem Bruder, unserer Schwester, Neid, Eifersucht, Zorn, Geiz, Gier, Lug und Trug und diese Liste, die kennen wir, die lässt sich auch noch lange verlängern. Und weil wir Sünder sind, haben wir den Tod verdient. Aber wie ich vorhin schon einmal vorgelesen habe, sind wir damit nicht allein. Das heißt, weil alle Menschen gesündigt haben, sind sie dem Tod ausgeliefert. Und wenn das jetzt hier das Ende der Predigt wäre, dann könnten wir einpacken, nach Hause gehen und wären wahrscheinlich ziemlich enttäuscht. Aber der Text sagt eben noch mehr aus. Jesus ist nämlich deswegen gekommen, um uns aus diesem Dilemma zu befreien. Und da steckt auch schon wieder das Wort Freiheit drin. Denn die Sünder werden hier in unserem Text als Kranke bezeichnet. Und Jesus sagt, er ist der Arzt, die Kranken bedürfen eines Arztes. Und deshalb ist er in diese Welt gekommen. Und er saß mit diesen Menschen an einem Tisch. Und Tischgemeinschaft war damals nicht so etwas Lockeres und Loses, wie es vielleicht wir manchmal erleben oder kennen. Für die Juden damals war Tischgemeinschaft was Besonderes. Da hat man nicht einfach jeden dazugenommen, sondern hat genau geschaut, wer das ist, mit wem er da Gemeinschaft eingeht. Und Jesus, er hat Gemeinschaft gelebt mit einem Zöllner, mit einem Kranken in den Augen der Pharisäer. Und Jesus macht das. Und er überlegt auch, mit wem er enge Gemeinschaft eingeht. Aber Jesus sagt selbst, wer seine Freunde sind. Indem er mit ihnen aß, hob er diese Trennung auf, die zwischen ihm und diesem Zöllner hing. Hier wird Jesu Liebe, seine überwältigende Liebe deutlich. Jesus, der Freund der Sünder. Und wir merken auch seine Freiheit. Das wäre wahrscheinlich sogar ein eigenes Thema gegenüber den Regeln der damaligen Gesellschaft, gegenüber dem Gesetz. Ja, aber Jesus macht hier deutlich, für wen er gekommen ist. Und dass er Schuld und Sünde nicht anrechnet, wenn man zu ihm geht und ihn sucht. Jesus will Gemeinschaft, auch heute noch. Und das ist das, was am Ende wirklich frei macht. Und die Begegnung mit Jesus macht frei. Wenn wir ihn im Leben aufnehmen, dann werden wir ja, wie ein Kind von ihm, voll Freude, voll Liebe. Wir haben ihn in unserem Herzen. Ihm, der ein Freund der Sünder ist, der aber auch Sünde nicht unter den Tisch kehrt. Jesus, ein Freund der Sünder, aber nicht ein Freund der Sünde. Und die Wurzel der Sünde, ich kann's alleine, ich brauche Gott nicht, ich will Gott nicht. Das ist die Wurzel und auch die Wurzel letztlich der Unfreiheit. Jesus will, dass Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen, dass sie erkennen, dass sie sündig sind und nicht eben gerecht und gesund, wie es ja die Pharisäer übrigens von sich dachten, dass sie gesund sind. Und in die Gemeinschaft mit Gott kommt man dann, wenn man sich seiner Schuld und seiner Sünden bewusst ist und sie abgibt, nämlich an Jesus. Dann entsteht eine persönliche Beziehung, dann wird man gläubig, dann wird man Christ, dann wird man Kind von Gott. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz unsere Sünde auf sich genommen. Alle trennende Schuld, die Fehler und unsere Vergehen. Und wenn du keinen Ort hast, wo du mit deiner Schuld hin kannst, dann gibt es eine ewige Trennung von Gott. Dann ist die Konsequenz, dass du getrennt bist von Gott und das eben auf ewig. Der ewige Tod, ein Tod nicht bei ihm, sondern in der Trennung von ihm. Und das will Jesus nicht. Und wenn du ihm deine Schuld gibst, dann wirst du frei von Schuld. Das ist Freiheit. Und das ist die Freiheit, von der auch Paulus spricht, wenn er sagt, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Nicht mehr unter der Sünde, nicht mehr als Sklave der Sünde, sondern frei gemacht, losgekauft aus der Knechtschaft der Sünde. Und dann heißt es so, steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Welch ein großer Ausdruck seiner Liebe. Und ich kann das gar nicht richtig verstehen, dass es einen Gott gibt, der in einer Situation lebt, wo es einfach perfekt ist. Und der merkt, da sind Menschen von ihm abgefallen. Und er derjenige ist, der einen Weg sucht, wie er den Menschen aus diesem Dilemma helfen kann. Wie er es schafft, dass eben die Menschen in den Augen Gottes nicht mehr als Sünder zählen und in dem Zustand der Sünder sind, sondern in den Augen Gottes als Gerechte wahrgenommen werden, weil sie Christus in ihrem Herzen haben. Und dieser gerechte, heilige Gott sendet seinen Sohn, damit wir leben können. Das ist ein Riesengeschenk. Damit wir frei werden. Freiheit, das ist das, dass wir eben ihn erkennen können. Amen.